Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wir schießen heute scharf. Das heißt also, wir müssen uns gegenseitig sehen können.
Wer den dicksten Hirsch geschossen hat, lässt dann Bilder machen und erscheint dann in der Jagdzeitschrift oder so. Ja.
Große Teile der Jägerschaft sieht in dem Wolf einen Konkurrenten, weil sie halt einfach meinen, er frisst ihnen das Bambi weg.
Zunächst müssen wir das Reh seines Anzugs entledigen. Wir sagen dazu, wir schlagen das Tier aus der Decke.
Ich denke schon an die Steaks im Sommer auf dem Grill da dran. Und mehr Bio als da hängt, geht gar nicht.
Bitte machen Sie Beute.
Die Jagd ist so alt wie die Menschheit und dabei hoch umstritten. Sorgt sie für ausgewogene Wildbestände und artenreiche Wälder? Beachten Jäger und Jägerinnen den Tierschutz? Oder ist die Jagd Hatz und Tierquälerei? Die Antworten darauf fallen ganz unterschiedlich aus, je nachdem, ob man Jagd- oder Umweltschutzverbände, Förster oder Tierrechtler fragt. Nicht mal die Jäger selbst sind sich einig. Ob Jagdtourismus und alte Riten dazugehören oder von gestern sind, umstritten. Sollte man Füchse töten und ist der Wolf im deutschen Wald willkommen? Unter Waldmännern und Frauen gibt es verschiedene Meinungen dazu. Im Wochenendjournal blasen wir heute zum Halali, die Jagd zwischen den Fronten. Unterwegs mit Jägern, Förstern und Wolfsexperten in Rheinland-Pfalz und der Landestierschutzbeauftragten von Hessen. Ich bin Anke Petermann. Schön, dass Sie dabei sind. Auf einer Lichtung im Pfälzerwald lodert ein Lagerfeuer. Hier treffen sich im winterlich kalten Morgengrauen 100 Jäger aus südwestlichen Bundesländern und Frankreich zur Regiejagd des Forstamts Wasgau bei Pirmasens. Ich staune, Jagdgrün trägt hier keiner. Stattdessen grell-orangefarbene Anoraks mit Tarnmuster. Und Günther-Dieter Klein vom Jagdverband Rheinland-Pfalz hat eine signalfarbene Mütze auf.
Wir schießen heute scharf. Das heißt also, wir müssen uns gegenseitig sehen können. Bewegungsjagden sind immer mit sehr hohem Sicherheitsaspekt. Wildtiere sehen dieses Orange nicht. Für diese Farbe sind sie praktisch blind.
Eine Gruppe von Jägern stellt sich auf und bläst in die Jagdhörner. Ein Dutzend Männer und Frauen ziehen orangefarbene Warnwesten an. Anders als die Jäger, die sich beim Ansitzen aufs Wild wenig bewegen, brauchen die Treiber keine warmen Anoraks. Sie machen sich mit bellenden Jagdhunden auf in den Wald, um das Wild aufzuscheuchen. Jagdleiter Neuheisel verkündet, Rehwild darf ohne Einschränkungen erlegt werden. Aber Alttiere vom Kalb wegzuschießen ist verboten, auch beim Wildschwein.
Beim Schwarzwild? Alles frei, unabhängig von Alter und Gewicht. Ausnahme Bache mit abhängigen Frischlingen, also Frischlinge, die gestreift sind, die sogenannten Stresemänner. Alles andere ist frei. Bitte machen Sie Beute.
Ich setze mich zu Günther-Dieter Klein ins Auto und fahre mit dem Jäger in einen Buchenwald im Revier. Dort angekommen, weist uns ein Ansteller, eine Art Platzanweiser des Forstamts, den Posten zu, oberhalb von einem bewaldeten Tal. Auf der anderen Seite steigt ein lichter Hang an. Dahin zeigt jetzt der Ansteller, wendet sich mit gedämpfter Stimme an den Jäger neben mir, zeigt ihm, wohin er schießen darf.
Schießen können Sie hier hoch? Also, ja, eigentlich in alle Richtungen. Und Sie haben keinen Nachbar? Waldmannsheil. So, dann gehen wir hoch.
Klein klettert die Stufen eines 2 Meter hohen Holzgestells hoch. Ich hinterher. Drückjagdbock nennt der Jäger diese unbequeme offene Variante eines Hochsitzes. Von hier aus hat man gute Sicht auf die Lichtung am Hang. Klein darf Richtung Tal oder Hang schießen, hatte der Ansteller gesagt. Aber niemals in die Luft, sondern immer so, dass der Waldboden Kugelfang ist.
Das sind die Patronen. Sie sind bleifrei, kennt man auch hier an der Spitze.
Erst auf dem Drückjagdbock, dem Jagdstand, lädt Klein das Gewehr.
Die Waffe ist jetzt geladen und gesichert. Das heißt also, wir sind jetzt praktisch bereit. Die Waffe bleibt auch so lange gesichert, bis wirklich kurz vor der Schussabgabe.
Klein legt das Gewehr auf einen Querbalken des Drückjagdbocks, schaut immer mal wieder durchs Zielfernrohr seiner Büchse, lässt zwischendurch den Blick über die gesamte Landschaft schweifen. 20 Minuten vergehen, ohne dass etwas geschieht. Dann endlich, ein Rothirsch tritt aus dem Gebüsch am Hang. Klein schaut durch den Sucher am Gewehr. Doch das weibliche Tier stellt sich erst im spitzen Winkel zum Hang, sodass es nicht zu treffen ist, bewegt sich dann zu einer Fichtengruppe. Auf ein flüchtiges Wildtier zu schießen und es möglicherweise zu verletzen, statt tödlich zu treffen, wäre nicht tierschutzgerecht.
Könnt auch gar nicht schießen, da steht da so viel dazwischen. Jetzt ist es in Bewegung, kann ich eh nicht. Waffe kann ich hochnehmen, also da. Aber wir haben schon mal Rotwild gesehen und das ist schon mal super. Das war wirklich toll.
1,5 Stunden später verlassen wir unseren Posten. Nicht geschossen ist auch gejagt, sagt Klein. Mehr Erfolg hatte Stefan Schmitz. Am Treffpunkt erzählt der Ludwigshafener, dass er einen Überläufer erlegt hat.
Das ist ein einjähriges Wildschwein. Ja. Das lag hier in Sichtweite, das Stück. Habe ich mit einer Schnur hinter mir hergezogen, Richtung Straße nach vorne. Da hilft man also mit, das Wild zu bergen.
Um es nach dem Ende der ersten Treibe mit dem Auto zum Treffpunkt zu transportieren, meint Schmitz. Auf den Fleischgenuss freut er sich.
Für mich ist es was Leckeres. Ich denke schon an die Steaks im Sommer auf dem Grill da dran. Hochwertiges Nahrungsmittel. Und mehr Bio als da hängt, geht gar nicht.
Am Nachmittag fahre ich mit Günther Dieter Klein zur 2. 1,5-stündigen Treibe in einem anderen Revier. Auch da keine Gelegenheit, sauber zu treffen. Klein nimmt's gelassen. Er spricht viel von Respekt beim Jagen. Den Vorwurf von Tierrechtsaktivisten, Jäger handelten aus Mordlust, unhaltbar und unverschämt, finden er und seine Kollegen. Am Ende des Jagdtags versammeln sich die Jäger, um zu erfahren, wie viel Beute sie insgesamt gemacht haben. Jagdleiter Neuheisel bilanziert.
Wir haben heute Mittag noch mal 13 Stück Wild dazu erlegt. 1 Stück Rotwild, 8 Schwarzwild und 4 Rehe. Sodass wir jetzt insgesamt 43 Stück Schalenwild auf der Decke liegen haben. 5 Stück Rotwild, 30 Schwarzwild und 8 Sauen. Bin ich sehr zufrieden. Ich bin auch zufrieden mit dem Schussverhältnis. 43 Stück Wild mit 72 Schuss, also weniger als 2 Schuss. Das ist absolut okay.
So viele Rehe, Hirsche und Wildschweine wurden geschossen, meint Neuheisel damit. Mit Weidmannsheil und Fichtenzweig beglückwünscht er die Schützen am Lagerfeuer zur Beute. Weidmanns Dank, antworten sie. In der Abenddämmerung erklingt das Halali zum Jagdende.
Thank you.
Sobald die ersten Jäger zur Halbzeit der großen Gemeinschaftsjagd in der Südwestpfalz die Beute vorfahren, beginnt der Job der Aufbrecher und Metzger. Nichts für zart Beseitete. Vorm Kühlhaus des Forstamts Wasgau weiden Metzger das Wild aus.
Das ist jetzt ein weibliches Stück Rehwild. Eine Geiß. Hier haben wir sie geringelt. Das heißt, der Enddarm schon gelöst.
Noch bevor ich zu Ende überlegt habe, ob ich diesen blutigen Part tatsächlich verkrafte, hat sich Marco Koch schon eines der Rehe vorgenommen, die kopfunter vom Haken hängen. Der Jäger und Metzger trägt eine Plastikschürze. Mit einem scharfen Messer hat er das Tier am Haken aufgeschlitzt.
Und jetzt holen wir hier die Därme raus aus der Bauchhöhle.
Mit Gummihandschuhen greift der Metzger tief in die Bauchhöhle hinein.
Und der Panzer?
Die Darmschlingen der Rehgeiß fallen in die Wanne, die Koch unter das Tier am Haken gestellt hatte. Ein weiterer Aufbrecher zieht soeben einen Hirsch am Seilzug hoch und schlitzt diesem Tier den Bauch auf. Marco Koch ist weiter mit dem Reh beschäftigt, schneidet jetzt den Brustkorb auf.
Dann wird Herz, Lunge rausgenommen und der Schlund.
Koch lässt die Organe in eine weitere Wanne gleiten, spritzt das Blut weg, nickt zufrieden.
Dann ist das Stück schön sauber.
Bei Temperaturen von 0 Grad kühlt das ausgeweidete Tier am besten draußen weiter aus. Bevor das Wildbret verspeist werden kann, muss es noch in küchenfertige Teile zerlegt werden. Die Jäger können die ausgeweideten Tiere vom Forstamt kaufen, sie selbst zerlegen oder sie einem Metzger geben. In der Wildkammer des Forstamts Trier-Quint will mir einer der Revierleiter zeigen, wie ein Reh zerwirkt wird, wie die Jäger sagen.
So, dann kann es losgehen. Zunächst müssen wir das Reh seines Anzugs entledigen. Wir sagen dazu, wir schlagen das Tier aus der Decke. Es wird quasi gehäutet. Danach werden die sehr dünnen, nicht mit Fleisch behafteten Läufe, also die Beine, entfernt. Und dann fange ich an, mir quasi schon küchenfertige Portionen aus dem Tier herauszuschneiden. Ich zerwirke das Tier. Und jetzt beginne ich hier mit dieser Art Rosenschere die Läufe abzuknipsen. Achtung, ein gewöhnungsbedürftiges Geräusch entsteht hierbei.
Die Unterbeine mit Huf und Fell fallen nacheinander zu Boden. Später kommen sie in eine Plastikwanne.
Die Läufe sind nun ab und jetzt geht es daran, das Tier aus der Decke zu schlagen.
Das ausgeweidete Reh, das hängt ja kopfunter von einem Haken von der Decke. Und Rietznause setzt jetzt ein scharfes, großes Messer an und führt die Klinge entlang am Becken, und zwar Richtung Läufe.
Die Hygiene im Umgang mit diesem sehr, sehr hochwertigen Lebensmittel hat auch oberste Priorität. Ich trage aus diesem Grund eine Schürze und Gummihandschuhe. Und jetzt kann ich in einem Zug die locker am Körper sitzende Haut, wir reden von der Decke, abziehen.
Aber mit Kraftaufwand.
Ja, etwas Kraft gehört dazu, das stimmt.
Das sieht jetzt so aus, als sei das so an den Gliedmaßen dann immer schwieriger.
Ja, da sitzt die Haut etwas fester am Wildkörper, aber mit etwas Übung und Effet löst sie sich auch dort. Jetzt sind wir hier unten am sogenannten Haupt, am Schädel des Tieres angelangt. Das werde ich jetzt abschneiden. Das wandert hier in unsere Abfallwanne. Das fahre ich nachher raus ins Revier, wo es dann vom Fuchs bis hin zum Kleinstorganismus der Natur noch zugute kommt. Jetzt fangen wir an, das Tier zu zerwirken. Ich schärfe zunächst hier oben am Schultergelenk das sogenannte Blatt heraus.
Also dahin führen Sie die Klinge des Messers.
Genau. Ja, die Schulter des Tieres, das ist Fleisch, das werde ich nachher in Ruhe ausbeinen. Ups. Kommen wir nun zum Rücken, zu dem wahrscheinlich schmackhaftesten und wertvollsten Teil eines Wildkörpers. Hier ist besondere Vorsicht geboten. dass man nicht allzu sehr in das Fleisch hineinschneidet und möglichst die Klinge dicht beim Knochen führt, damit möglichst wenig dieses besonderen Fleisches am Knochen haften bleibt. So, das ist jetzt der Rückenstrang, fällt entsprechend klein auch aus beim Reh, aber äußerst schmackhaft. With big hungry tigers, table manners have no place. Dear, 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 no, dear, 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 no, dear, dear, oh, dear, no. After they have eaten you, they never say their grace. Dear, 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 no, dear, 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 no, dear, dear, oh, dear, no. Hunting tigers can be ripping fun. Like three blind mice see the hunters run. Hunting tigers out in India.
Wiesen mit ein paar Wacholderbüschen sehe ich im Nebel. Am Rand Wald, in der Mitte Moor. Hier auf der Naturerbefläche der Bundesstiftung Umwelt bin ich verabredet mit dem promovierten Zoologen und Wolfsexperten Frank Wörner. Der hat Tristan Hast mitgebracht, Abiturient und Jäger. Wie sich der 18-Jährige und der Pensionär von Mitte 70 kennengelernt haben.
Hier am Stegskopf. Da war eine Ausstellung. Tag der offenen Tür oder so. Und da lief das so ein, ja, ein junger Mann, kann man nicht sagen. Kam wohl so ins Gespräch. Jetzt war die Zeit der Wolfsprozess in Montabaur und Koblenz, genau.
Der erste Wolf in ganz Rheinland-Pfalz nach 120 Jahren war 2012 illegal im Westerwald geschossen worden. Ein Jäger aus dem Raum Köln wurde 2013 zu einer Geldstrafe von 3.500 Euro verurteilt. Mehr als 100 Wolfsrudel leben in Deutschland. Zum Wolf haben viele Jäger ein gespaltenes Verhältnis. Sie fürchten, dass er ihnen Konkurrenz macht. In Rheinland-Pfalz wurden nur vereinzelt Wölfe gesichtet. Dass es inzwischen wieder eine Wölfin am Stegskopf gibt, hat Tristan Hast, der 18 Jahre junge Jäger, mit herausgefunden.
Bei einer morgendlichen Rundfahrt bemerkten wir ein Tier, bei dem es sich definitiv halt nicht um einen Fuchs handelte und konnten das dann halt mittels Kamera dokumentieren. Ja, somit konnten wir halt den Nachweis erbringen, dass es sich hier definitiv um einen Wolf handelt. Und dann stellte sich halt die Frage, ob sich dieser Wolf auch hier ansiedelte. Und dann konnten wir halt über einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten genetische Nachweise erbringen und auch Bildnachweise.
Also das heißt, Sie sind auf die Jagd gegangen und haben den da mit dem Fernrohr gesehen?
Jo, also so einfach, wie man sich vorstellen kann, war es auch eigentlich. Wir haben den Wolf erblickt und ich habe ihn dann mittels Handy fotografiert durch das Fernglas. Und das Bild kam dann auch in die Zeitung und konnte somit bewiesen werden, dass es sich um einen Wolf handelt.
Und wie ist die Stimmung hier?
Die Stimmung ist wie überall, wo der Wolf neu auftaucht. Man hat zuerst gewisse Bedenken, die, ja, ich sag mal, aufgrund unserer Erziehung mit unseren Märchen beruhen, zum einen. Zum anderen gibt es 2 Gruppen, die meinen, dass sie vom Wolf betroffen sind. Das eine ist die Jägerschaft, die im Grunde genommen unter dem Wolf nichts zu leiden hat. Und das andere sind die Weidetierhalter, im speziellen Fall natürlich die Schäfer, die natürlich einige Probleme mit dem Wolf bekommen können, die aber auch vermeidbar sind.
Sie sind Jäger, Herr Hast, also macht Ihnen der Wolf Konkurrenz?
So kann man das ja nicht sagen. Der Wolf wirkt sich jetzt nicht maßgeblich auf den Wildbestand aus. Er wirkt sich jetzt halt höchstens auf die Sichtbarkeit des Wildes aus, also dass er sich mehr versteckt.
Aber rührt daher der Widerstand mancher Jäger gegen den Wolf, dass die Angst haben, der verschreckt das Wild und sie kriegen nichts mehr vor die Flinte sozusagen?
Ja, es ist natürlich Beuteangst bei den Jägern, die dann herrscht. Manche Jäger fürchten halt, dass dann auch die Jagd irgendwann verboten wird oder dass sie einfach nicht mehr benötigt wird. Und das ist, denke ich, die Angst vieler Jäger.
Könnte das tatsächlich passieren? Glauben Sie das, Herr Dr. Wörner?
Das ist keine Frage des Glaubens. Ich würde sagen, also große Teile der Jägerschaft sieht in dem Wolf einen Konkurrenten, weil er sie halt einfach meint, er frisst ihnen das Bambi weg. Und das ist Unsinn. Wir haben in Deutschland noch nie, zu keiner Zeit, und ich rede jetzt wirklich von der gesamten Geschichte, wo wir hier in Deutschland irgendwelche Aufzeichnungen oder Berichte über die Jagd haben, wir haben noch nie so viel Wild gehabt in Deutschland wie derzeit. Und die Wildbestände steigen weiter und steigen von Jahr zu Jahr. Ich habe in der letzten Zeit mich um die 4 Bundesländer, wo die meisten Wölfe sind, gekümmert. Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen und Anhalt, da leben 94% unserer deutschen Wölfe. Die Anzahl der Wölfe steigt, ja, aber die Jagdstrecke steigt auch.
Also Jagdstrecke heißt?
Dass das geschossen wird und das steigt und steigt und steigt, trotz steigender Wolfsbestände.
Also keine wirkliche Konkurrenz durch den Wolf und es ist auch noch nicht in Sicht, dass der Wolf sozusagen die Jäger ersetzen könnte.
Das wird nie der Fall sein. Das glaube ich nicht. Man darf auch nicht vergessen, der Wolf braucht ja gewaltige Flächen. Wir reden hier immer vom Stegskopf, vom Wolfsgebiet. Ja, das sind gerade mal 2000 Hektar, das sind 20 Quadratkilometer. Die durchschnittlichen Wolfsreviere in der Lausitz, die liegen so bei 250 bis 300 Quadratkilometern. Das ist natürlich abhängig von der Wilddichte. Wenn viel Wild da ist, dann sind die Reviere kleiner. Aber dass wir in Deutschland wieder diese Wölfe haben, die ersten Welpen in Deutschland wurden geboren 2000 in der Lausitz. Die ersten Wolfsbeobachtungen sind aus der Muskauer Heide 1996. Dass wir inzwischen wieder 105 Rudel in Deutschland haben, plus territoriale Paare, plus die durchziehenden Wanderwölfe, liegt einzig und allein an diesen hohen Wilddichten. Der Wolf ist hier im Schlaraffenland.
Hier kam jetzt eben ein Jogger hochgejoggt und da in der Ferne läuft er den Weg auch wieder runter. Muss der sich Sorgen machen, einem Wolf zu begegnen? Und was passiert dann? Es gibt Leute, die haben Angst vor Wölfen.
Natürlich gibt es Leute, die Angst vor Wölfen haben, aber Angst ist was Irrationales. Wenn man drüber nachdenkt, es gibt keinen Grund, vor einem Wolf Angst zu haben. Ich möchte diesem Tier nicht eine generelle Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen, aber die Gefahr für einen Menschen wohlgemerkt, nicht für ihren Hund, nicht für ihr Schaf, für einen Menschen durch den Wolf zu Schaden kommen, die ist derart gering, dass man die also nur geringfügig über Null ansiedeln kann. Wenn der Jogger so ankommt und der Wolf hört ihn ja schon auf Kilometer, der Wolf zieht sich zwei Schritte zurück, sitzt hinter dem Baum und wird nicht wieder gesehen. Wir haben in Deutschland, seit wir wieder ernsthaft Wölfe haben, keinen einzigen Fall, wo ein Mensch auch nur von einem Wolf bedroht worden ist. Es war ja nie die Frage, ob der Wolf kommt. Es war die Frage, wann er kommt. Und nun ist er da und den will noch nicht wieder los. Und das freut mich.
Ja, das ist so offene Landschaft von Wiesbaden. Ganz in der Ferne sieht man noch den ein oder anderen Ortsteil von Wiesbaden, die ein oder andere Straße. Und es gibt eigentlich viel freies Feld, wo sich Fuchs und Hase Guten Nacht sagen könnte und das Rebhuhn auch noch sein könnte. Die sind es aber nicht mehr so sehr, diese Offenlandarten, weil die Agrarlandschaft einfach zu ausgeräumt ist, ne? Zu wenige Hecken, zu wenige Bäume. Und die Jäger und die Bauern versuchen jetzt mit diesen Blühstreifen, die sie anpflanzen, dagegen vorzugehen. Jetzt stehen wir gerade an so einem Blühstreifen, dass sich Jäger an einem sehr verblühten Blühstreifen. Hier haben wir oder hätten wir vermutlich, wenn es blühen würde, vielleicht etwas Phacelia. Ich glaube, da hinten habe ich so ein paar abgeblühte Sonnenblumen.
Sonnenblumen sind oft dabei. Kornblumen sind manchmal dabei. Klatschmohn ist manchmal dabei. Alles Mögliche.
Genau der richtige Ort, um über Hege zu sprechen. Gesetzlich verankerte Aufgabe für Jäger. Nämlich die Landschaft so zu pflegen, dass Wildtiere darin Sichtschutz und Rückzugsraum finden. Dazu gehören auch kleine Wildblumenfelder zwischen den Äckern. Die Blühstreifen im Osten von Wiesbaden werden von Jägern und Bauern angelegt und gesponsert vom Hessischen Umweltministerium. Dort arbeitet Madeleine Martin. Mit der Landestierschutzbeauftragten habe ich mich am Rand der Felder von Wiesbaden-Kloppenheim getroffen.
Also das ist ja eine Umweltmaßnahme, die natürlich auch Tieren zugutekommt, das ist überhaupt keine Frage. Und natürlich gibt es viele Jäger und Jägerinnen, die Umweltschutz und Tierschutz ernst nehmen. Aber es gibt eben auch die anderen.
Und bringt so etwas was unter Tierschutzgesichtspunkten, wenn man so einen Blühstreifen anlegt, der jetzt natürlich im Frühjahr wieder wunderbar leuchten wird, blau mit Phacelia und gelb mit Sonnenblumen irgendwann dann später. Bringt das was, damit Rebhühner sich hier in Deckung bringen können, vielleicht Hasen auch, damit Vögel brüten können etc.?
Also Sie haben ja vorhin sehr schön beschrieben, wie die übrige Landschaft hier aussieht. Wir haben hier einen ganz, ganz kleinen Bereich, der natürlich dann helfen kann, aber der natürlich nicht im Ansatz das ausgleicht, was die ausgeräumte Landschaft angerichtet hat. Also wir reparieren hier ein bisschen. Das ist natürlich besser wie nichts.
Ich glaube, hier vorne wären ein paar schöne Stockrosen. Wenn sie vielleicht aufrecht stünden, würden sie uns wahrscheinlich in Rosa und Lila bezaubern. Jetzt sieht das Ganze ein bisschen grau und traurig aus. Also hier soll sich halt nach Meinung der Jäger das Rebhuhn verstecken können. Die Rebhuhnbestände sind ja stark gefährdet. In Hessen darf das Rebhuhn seit 2016 nicht bejagt werden. Jetzt im Moment zählen die Jäger und sie hoffen, wenn sie ausreichend Rebhühner gezählt haben, dass das mit dem Jagdverbot in diesem oder im nächsten Jahr sich dann gegeben haben könnte. Mit anderen Worten, dass man dann Rebhühner wieder jagen kann. Wie sehen Sie das?
Daraus wird ja offensichtlich, warum gehegt wird. Es wird ja nicht gehegt von jedem, der hegt, um den Tieren tatsächlich noch einen Lebensraum zu geben, um sie in einer guten Umgebung leben zu lassen. Sondern es wird eben ganz offen auch gesagt, wir hegen sie deshalb, dass wir sie am Ende wieder jagen können. Ein bisschen mehr Ehrlichkeit unter den Jägern, worum es ihnen wirklich geht, würde die Debatte erleichtern.
So, jetzt haben wir hier diesen schönen Blühstreifen, der dann im Frühjahr wieder blüht. Und wenn er dann hochgewachsen ist, dann bietet der ja auch ganz viel Sichtschutz. Zum Beispiel für die Rebhühner, die können dann von den Füchsen nicht gesehen werden. Die Füchse würden sie nämlich gerne fressen. Und die Jäger wiederum sagen, sie würden dann gerne Füchse schießen, damit die Rebhuhnbestände sich wieder erholen. Es gibt ja eingeschränkte Zeiten, in denen man junge Füchse und auch junge Waschbären jagen darf. Sollte man da rangehen und diese Schonzeiten knacken, wie die Jäger das wünschen, damit die mehr jagen können?
Es gibt genug wissenschaftliche Untersuchungen, die eindeutig belegen, dass das Töten für die Jagd auf die Population keinen gravierenden Eindruck macht, insbesondere in der Form, wie wir das hier machen, also mit Revierjagden, mit Hobbyjägern. Ich bin Naturwissenschaftlerin und deshalb halte ich mich eigentlich gerne an naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Und gerade auch zu den Waschbären, die ja in anderen Ländern ursprünglich heimisch sind, Nordamerika, Kanada, gibt es einfach Arbeiten, die belegen, dass das Töten einzelner Waschbären überhaupt keine grundlegende Auswirkung auf die Population hat. Ein anderes Wildtier, bei dem wir das doch auch ganz wunderschön sehen, sind die Wildschweine. Also die Wildschweine werden bejagt und bejagt und bejagt. Warum haben sie denn explosionsmäßig zugenommen, trotz der Jagd? Weil die Futtergrundlage so fantastisch geworden ist. Wir haben keine kalten Winter mehr, wo die Tiere tatsächlich hungern müssen, wo auch ein Teil der Tiere vielleicht stirbt. Das verändert Populationen, nicht der einzelne Jäger. Das zu tun, was im Moment die Jägerschaft tut, zu verbreiten, dass man mit Schießen die Populationen regeln kann, das ist ein Verkennen der Situation. Wenn wir nichts am System ändern, und das ist eben auch unsere Form der Landwirtschaft, denn es geht ja nicht nur um das Ausgeräumte, es geht um Pestizide, es geht um Antibiotika, die ja den Wildtieren auch zu schaffen machen. Wir werden die Gesamtsituation nicht durch Schießen allein verändern können und auch nicht durch Blühstreifen.
Sollte man dann das Jagen praktisch nur noch von Förstern ausführen lassen?
Nein, da bin ich insofern dagegen, als ich wirklich glaube oder immer noch hoffe, dass es unter den privaten Jägern auch genug Anständige gibt. Und ich möchte in keinem Land leben, in dem wirklich alles staatlich reglementiert wird.
The dusky night rides down the sky and ushers in the morn. The hounds all join in glorious cry, the hounds all join in glorious cry. The huntsman winds his horn, the huntsman winds his horn.
But a hunting we will go, a hunting we will go, a hunting we will go.
Uncaverned fox like lightning flies, his cunning's all awake. To gain the race he eager tries, to gain the race he eager tries. His forfeit life the stake, his forfeit life the stake.
When a hunting we do go, a hunting we do go, a hunting we do go.
At length his strength to fame is worn, the hounds arrest his flight.
Then hungry homeward we return,
hungry homeward turn,
to feast away the night.
Viele Jäger gehen schon aus Hobby auf die Jagd, ne? Die meisten. Und die betrachten das auch als Sport. Ja? Und dann führen die ihr Schussbuch und wer am meisten geschossen hat, der stellt sich dann am größten dar. Oder wer den dicksten Hirsch geschossen hat, lässt dann Bilder machen und erscheint dann in der Jagdzeitschrift oder so. Ja? Das hat meines Erachtens mit Jagd nicht viel zu tun. So, wir gehen hier rechts runter.
Wie gut sich der Wald entwickeln kann, wenn nachhaltig gejagt wird und wie er leidet, wenn zu wenig gejagt wird, das wollen mir zwei Jäger vom Ökologischen Jagdverband zeigen. Jürgen Jacobi, pensionierter Waldförster, und Klaus Kaiser, Revierleiter bei Landesforsten Rheinland-Pfalz. Ihr Verband ist kleiner als der mitgliederstarke Deutsche Jagdverband. Der ÖJV liegt oft auf einer Linie mit den Umweltschutzverbänden NABU und BUND. Wir treffen uns im Sohnwald bei Bad Kreuznach.
Naja, zum einen versuchen wir halt, dass die Vegetation sich so entwickelt, wie sie sich von Natur aus auch entwickelt würde. Also ökologischer Wald, naturnaher Wald und kein Fichtenwald ohne Mischbaumarten von Laub und Nadelholz. Ja, wir versuchen also so zu jagen, wie es in der Natur auch der Fall wäre. Irgendwo im Urwald, wo Großkarnivoren noch aktiv sind, Wölfe, Luchse, Bären, da ist der Schalenwildbestand extrem gering und da kann sich der Wald entwickeln. Und das ist die Ökologie.
Haben Sie auch einen Beutegreifer hier im Sohnwald?
Wir haben die ersten Luchse jetzt hier. Aber wenn man bedenkt, ein Luchs hat ein Revier von 15.000, 20.000 Hektar. Und ein Luchs frisst in einer Woche ein Reh. Also ein Luchs kann diese Population an Rehen und an Rotwild hier überhaupt nicht in den Griff bekommen.
Wir biegen ab vom Waldweg, laufen durch ein Stück düsteren Fichtenforst bis in den Laubwald. Der könnte sich eigentlich selbst fortpflanzen, aus Eicheln zum Beispiel. Doch die Naturverjüngung funktioniert nicht. Die Rehe fressen die zarten Knospen. Wir kommen an einen mannshohen Zaun. Jürgen Jacobi und Klaus Kaiser vergleichen den Wald außerhalb und innerhalb vom Wildschutzzaun. Außerhalb?
Scharfes Gras, das noch nicht mal das Wild frisst. Das ist das Einzige, was dann übrig bleibt.
Wenn man jetzt mal in den Zaun hier reinsieht, dann sieht man, die Fläche ist grün. Die Fläche ist grün, in erster Linie mit Brombeeren. Und wenn man außerhalb vom Zaun guckt, dann sieht man, die Fläche ist nicht grün, sondern die ist braun mit Gras und ohne Brombeeren. Das heißt, diese ganzen Brombeeren, die wären eigentlich auch außerhalb des Zauns, aber die werden auch gerne vom Wild verbissen. Und deswegen sieht man außerhalb des Zauns keine Brombeeren. Und man sieht auch jetzt innerhalb des Zauns schon, dass überall Laubbäume wachsen, die auch zum Teil schon 2, 3, 4 Meter hoch sind.
Also das zeigt, was geht, wenn man einzäunt, was natürlich eine teure Angelegenheit ist.
Genau, also so ein Zaun, den bauen wir ja auch nicht aus Jux und Dollerei, das ist viel Arbeit und vor allen Dingen kostet es viel Geld. Der muss auch wieder abgebaut werden. Jeder Meter Zaun, der hier steht, kostet bis zum Abbau etwa 15 Euro. Und diese Fläche ist mit 1000 Meter Zaun gegattert. Das heißt, es hat uns alles 15.000 Euro gekostet. Das war jetzt nicht mein Geld, sondern das Geld des Steuerzahlers. Und ich bin da eigentlich sehr sparsam, was Geld des Steuerzahlers betrifft. Und hätte natürlich am liebsten, dass kein Zaun gebaut werden muss. Aber dafür muss halt die Yacht stimmen. Das ist auch ein Leitspruch des Ökologischen Yachtverbandes. Der Wald zeigt, ob die Yacht stimmt. Wenn also die Verjüngung kommt, ohne große Schutzmaßnahmen, dann ist da einer, der ordentlich jagt. Aber hier an den Grenzen entlang, wenn ich Nachbarn habe, die eben weniger jagen, die noch viel zu viel Wild in ihren Beständen haben. Das Wild ist ja nicht an einem Punkt, sondern wandert nachts oder auch in Jahreszeiten entsprechend. Und dann habe ich in diesen Bereichen auch keine Chance, einen naturnahen Wald hinzubekommen.
Im Kernbereich seines Reviers hat Kaiser das aber hingekriegt. Ordentlich gejagt wird nur in 2% der deutschen Reviere, findet der Förster. Mit Ökojäger Jacobi und Praktikant Keller ziehe ich los, um gesunden Mischwald ohne Zaun anzuschauen, gesichert durch nachhaltige Jagd. Das Unterholz wird dicht und dichter. Ich bleibe an stachligen Ranken hängen, Zweigestreifen durchs Gesicht, fast urwaldartig.
Naja, Urwald ist es noch nicht. Aber ich bin auf einem guten Weg. Also von Belichtungsverhältnissen her ist genau wie eben, wo wir an der Grenze waren, in dem Eichenbestand, auch relativ viel Licht schon am Boden, aber kein Gras, sondern hier ist flächendeckend die Naturverjüngung. Buchen, Douglasien, Tannen, Kiefern, alles, was das Herz begehrt. Es hat nichts gekostet, hier ist kein Zaun drumherum, wir haben nur einfach gejagt. Also oft rausgegangen, viele Rehe geschossen, ungefähr, um mal die Zahl zu nennen, 20, 25 Rehe pro 100 Hektar werden hier geschossen. Hier ist auch Rotwild, aber in einem Umfang, wie wir es ohne Probleme ertragen können. 1 bis 2, 3 Stück pro 100 Hektar. Damit können wir gut leben und damit sieht der Wald dann auch so aus, wie er hier aussieht.
Warum kriegt man das nicht überall hin?
Weil es erstens viel Arbeit ist und weil es zweitens natürlich auch bewirkt, dass man nicht am Tag X auf dem Hochsitz Y den Hirsch Z schießen kann. Sondern hier ist Rotwild ein Zufallsprodukt mit so dichten Beständen in so relativ geringer Anzahl. Sieht man mal ein Stück Rotwild und wenn es frei ist, von der Schonzeit her, vom Tierschutz her, kann man es schießen. Und wenn nicht, lässt man es halt laufen. Aber ich kann nicht einen speziellen Hirsch hier hochhegen, den ich dann irgendwann im Alter von 10 oder 12 Jahren erschieße.
Also Trophäenjagd, dafür ist das hier nicht das richtige Gelände.
So kann man sagen, genau. Unser erstes Ansinnen ist der Wald und nicht die Trophäe.
Das heißt, das ist auch so ein Stück Mischwald, auf das man als Förster stolz ist?
Ja. Stolz, also erstes Mal will mein Arbeitgeber das. Steht in Gesetzen drin, steht in Verwaltungsvorschriften drin, in jedem Schreiben, was kommt. Mein Arbeitgeber will genau das. Ein Wald, der sich ohne Schutz verjüngt, der vielfältig ist, der viele Baumarten hat, der große, kleine, dicke und dünne Bäume hat. Genau das will mein Arbeitgeber. Und das versuche ich umzusetzen. Und als ökologisch jagender Förster, als ökologisch denkender Förster, will ich das auch. Und dann bin ich auch ein bisschen stolz, wenn ich das in 30 Jahren geschafft habe und mein Nachfolger darauf aufbauen kann. In 5 Jahren gehe ich in Pension. Ein Baum wird 150, 200 Jahre alt oder noch älter. Das heißt, hier arbeiten noch 6, 7, 8 Förstergenerationen an diesem Wald.
Und ein angepasster Wildbestand gehört dann eigentlich auch dazu. Das heißt, auch in diesem Wald wird man angefressene Buchen oder mal eine geschälte Rinde finden.
Genau. Wir sind eben an der Douglasien vorbeigegangen. Da war eine Fegestelle dran. Da hat ein Rehbock sein Gehirn dran gefegt. Kein Problem. Es sind ja noch 100 andere Douglasien da, die diese Schäden nicht aufweisen. Ganz klar. Solange noch Wild da ist, was wir wollen, gibt es auch mal einen Schaden. Aber halt in sehr geringem Umfang, mit dem wir gut leben können.
Ich muss mal den Schülerpraktikanten fragen, gibt es noch irgendeine Erkenntnis, die Sie abgesammelt haben während dieser Exkursion?
Mir ist aufgefallen, dass so in einem Ökosystem, dass man da richtig viel Wissen haben muss. Also das ist nicht so einfach, wie ich gedacht habe.
Und dazu helfen Exkursionen, Exkursionen, Exkursionen. Würde ich auch jedem Privaten empfehlen, der vielleicht doch ein bisschen kritisch gegenüber der Yacht, der ökologischen Yacht eingestellt ist, melden Sie sich bei uns. Wir machen gerne Exkursionen und zeigen genau diese Bilder, die wir heute uns auch angeguckt haben.
Zwischen den Fronten. Darum ging's im Wochenendjournal. Unterwegs mit Jägern, Förstern und Tierschützern in Hessen und Rheinland-Pfalz. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Anke Petermann. Hier geht's gleich weiter mit Klassik, Pop etc. Am Mikrofon der Schauspieler Götz Schubert.